ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Stefan Niemann in Hamburg. Heute ist Freitag, der 4. Juli, ein Sommertag in Europa, in den USA Independence Day. Wir zeichnen diesen Podcast um 11 Uhr auf.
Und Stefan, lass uns nochmal auf den NATO-Gipfel in der vergangenen Woche gucken, vor allem auf zwei Punkte da. Zum einen auf die Zusage aller NATO-Staaten, ihre Ausgaben für Verteidigung und für wichtige Infrastruktur wie Brücken oder Bahngleise auf insgesamt 5% zu erhöhen, 5% der eigenen Wirtschaftsleistung. Was heißt das für das Thema Rüstung in Deutschland? Darüber spreche ich später in dieser Folge mit dem Sicherheitsexperten Christian Mölling. Und dann gab es eine andere Begebenheit auf dem NATO-Gipfel, und zwar das kurze Zwiegespräch, das Donald Trump mit einer ukrainischen Journalistin während seiner Pressekonferenz hatte. Die Journalistin hatte Trump danach gefragt, ob denn die USA dazu bereit seien, der Ukraine Flugabwehrraketen vom Typ Patriot zu verkaufen, damit sich eben die Ukrainer vor den heftigen russischen Angriffen schützen können.
I'm from Ukraine.
Trump beginnt daraufhin ein Gespräch mit der BBC-Journalistin, fragt sie, ob sie derzeit jetzt gerade in der Ukraine lebt. Sie antwortet nein, ihr Mann ist in der Ukraine als Soldat. Sie lebt mit den Kindern in Warschau, weil ihr Mann das wollte. Und im Verlauf dieses kurzen Gesprächs merkt man, das alles lässt Trump nicht kalt.
Are you living yourself now in Ukraine?
My husband is there.
Wow. And I can see you're very, you know, it's amazing.
And me with the kids, I'm in Warsaw actually, because he wanted me to
be. Is your husband a soldier? No?
He's.
He's there now?
Yeah.
Wow. That's rough stuff, right? That's tough. And you're living here?
In Warsaw.
And you're a reporter?
I am.
Und dann erklärt Trump der Journalistin, dass er gucken will, ob einige der amerikanischen Patriot-Abwehrraketen verfügbar gemacht werden können. An sie sei schwer ranzukommen.
We're going to see if we can make some available, you know? They're very hard to get.
Und da hat Trump gerade noch die Frage der Reporterin gelobt und ihr viel Glück gewünscht. Er sagt, er könne sehen, wie traurig sie die Situation mache, und sie solle auch ihren Mann von ihm grüßen.
Say hello to your husband, okay?
Insgesamt fand ich das eine ungewöhnliche Reaktion von Donald Trump. Ungewöhnlich milde und regelrecht mitfühlend. Das habe ich bisher selten bei Trump erlebt. Wie ist es bei dir, Stefan?
Ja, so gut wie nie, Anna. Er gilt ja als nicht besonders empathisch. Ich erinnere mich noch, wie peinlich berührt wir waren, als dieser Präsident in seiner ersten Amtszeit Überlebende und Angehörige von Opfern eines Amoklaufes in einer Schule in Florida ins Weiße Haus eingeladen hatte. Ich glaube, das war 2018. Und dafür dann einen Spickzettel brauchte, den er gut sichtbar in der Hand hielt. Mit fettem Filzstift waren darauf Gedankenstützen notiert, wie Trump Mitgefühl zeigen solle. Insofern seine spontane Reaktion auf diese ukrainische Reporterin, die du da miterlebt hast, wirklich ungewöhnlich.
Und ich gebe zu, ich dachte jetzt am Ende dieser Pressekonferenz mit Trump, vielleicht bekommt die Ukraine doch noch Patriots. Also vielleicht wendet sich das alles noch zum Guten. Und umso überraschender war dann die Nachricht von diesem Dienstag, dass die USA einige wichtige Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen würden. Und zwar Waffensysteme, die der Ukraine noch unter der Regierung von Ex-Präsident Joe Biden zugesagt worden waren. Und inzwischen hat das Weiße Haus das Aus für die wichtigen Patriots und auch weitere Waffensysteme für die Ukraine wieder etwas relativiert. Aber in Russland, im Kreml, haben sich die Leute rund um Putin schon sehr über diese Nachricht aus Washington in dieser Woche gefreut. Dort wird ja alles begrüßt, was zum Schaden der Ukraine ist und auch was den Tod von ukrainischen Zivilisten bedeuten kann.
Ja, der Applaus aus Moskau kam wenig überraschend, fand ich auch. Kreml-Sprecher Peskow wird ja mit den Worten zitiert: Je weniger Waffen in die Ukraine geliefert werden, desto näher rückt das Ende. Das Wort Krieg meidet der Kreml bekanntlich. Und was für ein Ende den Russen vorschwebt, kann man sich ausmalen, Anna. Denn die Kriegsziele, die bleiben dieselben. Putin nennt die von Russland völkerrechtswidrig besetzten Gebiete der Ukraine ja neuerdings Donbass in Nowa Russia, also Donbass und Neurussland. Letzteres ist die historische russische Bezeichnung eines Gebietes, das die südliche Hälfte der Ukraine umfasst. In einem Telefonat mit Macron am 1. Juli, dem ersten übrigens seit fast 3 Jahren zwischen den beiden, bei dem es vorrangig um den Iran gegangen ist, hat Putin übrigens versucht, den Westen von weiteren Waffenlieferungen an die überfallene Ukraine abzubringen.
Na, da müssen wir mal gucken, wie das mit dem Westen weitergeht und den Waffenlieferungen. Und dann hat aber 2 Tage später auch Donald Trump mit Putin telefoniert, und zwar ausführlich. Was ist dabei herausgekommen?
Nichts, wirklich gar nichts. Der US-Präsident klang ungewöhnlich kleinlaut nach diesem offiziell 6. Telefonat zwischen den beiden und sagte vor Reportern wörtlich: Nein, ich habe überhaupt keinen Fortschritt erzielt mit ihm heute. Russlands Machthaber hat sich also im Hinblick auf die Ukraine keinen Millimeter bewegt. Und das muss er ja auch nicht, Anna, denn Putin kann sich bisher jedenfalls auf Trump verlassen, der verschärfte US-Sanktionen gegen Russland bekanntlich zu verhindern wusste. Immer mit dem Hinweis, man wolle die Waffenstillstandsverhandlungen nicht gefährden. Und ich frage mich dann immer, welche Verhandlungen eigentlich?
Dann gucken wir mal auf die militärische Lage, Stefan.
Ja, an der Front geht in vielen Abschnitten weiter, was Russlands Machthaber im Sommer 2024 schon als Weg zum Sieg beschrieben hatte. Da hatte Putin ja bekanntlich gesagt, die Angreifer könnten auf unabsehbare Zeit langsam aber stetig vorrücken und diesen Abnutzungskrieg eines Tages gewinnen. Und das Institute for the Study of War hat ausgerechnet, russische Truppen haben jetzt im Mai und Juni jeweils rund 500 Quadratkilometer der Ukraine erobert. Zu Anfang des sogenannten Großen Krieges waren es noch 1265 Quadratkilometer, wohlgemerkt pro Tag gewesen. Die Angreifer kommen also langsamer voran, weiterhin unter großen Verlusten. Und vor diesem Hintergrund vielleicht Putins Art Hilferuf an Nordkorea, so sehe ich es jedenfalls. Der ukrainische Geheimdienst erwartet, dass Kim Jong-un nochmal 25.000 bis 30.000 Soldaten zur Unterstützung russischer Offensiven in die Ukraine schickt. Nicht zu verwechseln übrigens mit rund 25.000 Nordkoreanern, die den Russen in Russland bei der Massenproduktion von Drohnen helfen sollen.
Und all das deutet ja letztendlich darauf hin, der Krieg, der massive Beschuss der Ukraine durch Russland, der soll weitergehen.
Ja, so muss man es wohl lesen. Russland konzentriert sich dabei ja immer stärker auf den Terror aus der Luft, greift gezielt die Zivilbevölkerung der Ukraine an. Wir berichten immer häufiger hier über den Beschuss von Großstädten fernab der Frontlinien durch ballistische Raketen aus Russland. Die gab es zuletzt auch wieder auf Kiew. Stundenlanger Beschuss etlicher Stadtteile während der Nacht mit zahlreichen Verletzten und etlichen Großbränden. Mit solch kombinierten Angriffen aus Raketen- und Shahed-Drohnen inklusive dieser Ablenkdrohnen oder Täuschkörper versuchen die Angreifer, die Flugabwehr der Ukraine zu überfordern. Allein im Juni hat Russland nach Angaben des ukrainischen Militärs 5.337 Drohnen vom Typ Shahed abgefeuert. Die werden also offenbar genau gezählt.
Das sind unglaubliche Zahlen, über 5.000, auch mit diesen 500 pro Nacht, die inzwischen die Russen auf die Ukrainer abfeuern oder in deren Richtung schicken. Früher waren das so 80 bis 100 Drohnen. Also das ist wirklich eine enorme Vervielfachung dieser Angriffe der Russen gegen die Ukraine, und das zeigt, die Ukraine steht weiter unter Druck. Gibt es denn irgendwelche Lichtblicke?
Ja, Lichtblicke, immerhin kleine Erfolgsmeldungen vielleicht, etwa über Angriffe auf russische Munitionsdepots und Rüstungsbetriebe, die Russlands Feuerkraft mindern und so Entlastung bringen sollen. Man habe eine Fabrik in Lipezk getroffen, die Komponenten für Drohnen und Raketen produziere, das meldet Kiew. Auch ein Munitionsdepot im Donetsk sei bombardiert worden. Über Schäden ist bislang nichts bekannt. Auch Geheimdienstoperationen laufen weiter. Moskau bestätigt inzwischen, dass ein stellvertretender Kommandeur der russischen Marine und etliche ranghohe Offiziere bei einem ukrainischen Angriff in der Region Kursk getötet wurden. Wir hören aus Kiew, dass dabei wohl das amerikanische Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem HIMARS M142 zum Einsatz gekommen ist. Das zeigt, Anna, die Waffenlieferungen der Amerikaner sind und bleiben entscheidend für den Abwehrkampf der Ukraine.
Also die Ukrainer gucken auf Amerika, gucken auf die USA. Und heute an diesem 4. Juli muss ich daran denken, dass die Menschen in den USA an diesem Tag ihre Unabhängigkeit feiern. Und ich muss aber auch daran denken, dass genau dieser 4. Juli am Ende einer Woche ist, die für die Menschen in der Ukraine wirklich fatale Folgen für ihre Unabhängigkeit bedeuten kann. Eben wegen dieser Ankündigung aus Washington, die von Joe Biden ursprünglich zugesagten Waffensysteme nicht zu liefern. Stefan, was ist denn jetzt der letzte Stand? Kappt die Trump-Regierung die Luftverteidigung, die Flugabwehr für die Ukraine oder nicht?
Ja, die Ukraine muss mit dem Stopp sämtlicher US-Waffenlieferungen rechnen, inklusive der noch von Joe Biden zugesagten. Das hat das Pentagon inzwischen bestätigt. Und wir wissen auch, was hinter der Entscheidung steckt, die Waffenhilfe für die Ukraine zumindest zu pausieren. Wir wissen ja nicht, ob das vorübergehend sein wird oder dauerhaft. Der Leiter der politischen Abteilung im Pentagon, Elbridge Colby, der hatte zuvor die Lagerbestände an Waffen und Munition zählen lassen. Und Ergebnis dieser Inventur, wir haben zu wenig für uns selbst. Die USA haben also quasi Eigenbedarf angemeldet, zumindest für eine Weile.
Und wie ich das verstanden habe, was ja offenbar eine Rolle spielt für diese Inventur, ist das militärische Engagement der USA im Nahen Osten. Das sind die US-Angriffe auf das iranische Atomprogramm und auch die Sorge, dass die US-Soldaten auf ihren Militärbasen im Nahen Osten Ziel von iranischen Vergeltungsschlägen werden könnten. Und auch deswegen hat wohl das Pentagon diese Art Inventur gemacht. Aber dennoch bleibt ja die Frage, ob die USA, das Land mit den nach wie vor größten Streitkräften auf der Welt, ob die USA wirklich die Waffen nicht abgeben können, die schon unter Joe Biden zugesagt waren und für die ja, soweit ich weiß, eigentlich ja auch schon Ersatz damals in Auftrag gegeben wurde. Also auf welche US-Waffen gucken die Ukrainer jetzt ganz genau drauf?
Ja, es geht vor allem um Luftverteidigung, also etwa um Flugabwehr-Raketensysteme vom Typ Patriot. Du hast ja erwähnt, dass die Ukraine ja dringend für die Abwehr russischer Flugzeuge, Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen braucht. Und Politico berichtet unter Berufung auf drei Quellen gleich, betroffen seien auch Lieferungen von Hochpräzisionsmunition für die Artillerie, Drohnen, Stinger-Flugabwehrraketen sowie die Luftbodenrakete Hellfire, die ja vor allem zur Panzerabwehr eingesetzt wird. Auch 90 der AIM-9L Sidewinder, also dieser Luft-Luft-Raketen, die die Ukraine von ihren F-16 abfeuert. Und all das sei schon in Polen zwischengelagert, berichtet die Washington Post, wird aber nun nicht geliefert oder erstmal nicht geliefert.
Da liegt das dann ja in Polen quasi in Sichtweite aus der Ukraine, also zumindest vom Blick der Ukraine aus. Das sieht aus wie America First. Bei Trumps Anhängern kommt das vermutlich gut an. Wie sind denn die Reaktionen auf diesen vorläufigen Lieferstopp im US-Kongress?
Ja, da gibt es Widerstand oder sagen wir zumindest Widerspruch, übrigens aus beiden Parteien, Republikaner und Demokraten. Einzelne Republikaner und Demokraten haben einen Brief ins Weiße Haus geschickt und gewarnt, durch den Lieferstopp der USA würden in der Ukraine noch mehr Menschen sterben. So hat der Republikaner Brian Fitzpatrick wütend bei X geschrieben:
Ich werde diese Angelegenheit aggressiv verfolgen und verlangen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Wir müssen unsere heimische Rüstungsindustrie ausbauen, während wir gleichzeitig unseren Verbündeten die nötige Unterstützung geben. Verbündete, die ihre Freiheit gegen die brutale Invasion von Diktatoren verteidigen. Nicht beides zu tun, ist inakzeptabel.
Ja, Anna, zur Wahrheit gehört, die Wut dieses Konservativen aus Pennsylvania reichte aber am Ende nicht, um den Namen des Mannes zu nennen, der die Ukraine im Stich zu lassen droht, Donald Trump.
Ich habe auch einen Post gesehen auf X von Trumps früherem Außenminister Mike Pompeo. Der hat jetzt auch Trump nicht namentlich erwähnt. Aber er schreibt, die Ukraine hat Amerika nie darum gebeten, die 82. Luftlandedivision zu schicken. Sie haben nach Waffen gefragt, um ihr Land und ihre Menschen vor russischen Angriffen zu schützen. Russland, diesen Krieg gewinnen zu lassen, wäre ein ungeheuerliches Desaster für das amerikanische Volk und für unsere Sicherheit rund um die Welt. Also es gibt etwas Aufbäumen oder Kritik auf der republikanischen Seite, aber dazu muss man natürlich sagen, dass Mike Pompeo, der frühere Außenminister, auch nichts mehr zu sagen hat. Wir behalten das in jedem Fall weiter im Blick. Und jetzt gucken wir auf ein Thema, was uns vor allen Dingen in Deutschland beschäftigt in den nächsten Jahren. Wir haben ja gesagt, dass wir hier in der nächsten Zeit bei Streitkräfte und Strategien uns regelmäßig mit dem Thema Rüstung beschäftigen wollen, mit der Frage, warum rüsten wir, wie wir rüsten. Und über diese Frage kann ich mit einem Experten sprechen, der vielen unserer Hörerinnen und Hörern ein Begriff ist, mit Christian Mölling. Er ist Senior Fellow beim Think Tank European Policy Center und er ist auch regelmäßig bei den Kollegen vom Stern zu hören im Podcast Die Lage international. Jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen, Christian. Ich erreiche dich in München.
Ja, das stimmt. Hallo Anna, grüß dich.
Christian, in der vergangenen Woche haben sich ja die Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Staaten darauf verständigt, mehr Geld, deutlich mehr Geld, in die Verteidigung zu stecken. Und zwar in den nächsten 10 Jahren 3,5% ihrer jeweiligen Wirtschaftsleistung. Und dann sollen on top noch 1,5% kommen, die dann in den jeweiligen Ländern in Infrastruktur investiert werden sollen. Infrastruktur, die für das Militär wichtig ist, wie Brücken, Straßen oder Bahnstrecken. Mhm. Und jetzt haben wir ja diese Zahlen, also die 3,5%. Und wenn man die 1,5 noch dazu zieht, dann kommt man bei diesen insgesamt 5% raus. Was heißt das für uns und für unser Thema Rüstung?
Ja, das heißt, wenn man es ganz einfach sagen will, erstmal gar nicht so wahnsinnig viel. Also wenn wir uns zurückerinnern, hat es diese Diskussion um diese eine Zahl, die hat es schon irgendwie seit Ende des Kalten Krieges immer gegeben. Das war damals das 2%-Ziel, um das man sich gestritten hat. Das Schöne ist, das ist so ein Begriff, der ist so einfach zu fassen und man kann so viel reininterpretieren, dass alle drüber reden können. Ne, ist 2% genug, sind 5% genug. Aber was sich dahinter verbirgt, ist erstmal nur die politische Zusage der Staaten, dass sie genug Geld bereitstellen. Für das Thema Rüstung, also den Output, ist das nicht der Bauplan. Ne? Der Bauplan, der ist auch beschlossen worden. Das haben nicht die Staats- und Regierungschefs gemacht, sondern das wurde von den Verteidigungsministern vorher schon quasi abgesegnet und ist das Ergebnis eines langen Planungsprozesses des NATO-Verteidigungsplanungsprozesses. Und da fallen dann die sogenannten Capability Targets raus, also das, worauf sich die 32 Staaten gemeinsam verständigt haben, dass sie das für ihre Verteidigungsfähigkeit bereitstellen wollen. Und dahinter steht halt eben eine Verteidigungsplanung und nicht, ich sag mal so despektierlich, das Spiel mit Prozentzahlen.
Wenn wir noch einmal bei den Prozentzahlen bleiben können, wo siehst du denn die Risiken bei solchen Prozentzahlen? Also, dass man irgendwie alles, was im Entferntesten mit Bundeswehr und Militär zu tun hat, da reinsteckt in diese Zahlen?
Das ist möglicherweise das eine Risiko, ne, dass man das, was da drunter fällt, jetzt sehr weit gespannt hat. Da gab es ja Hinweise vor dem NATO-Gipfel, dass man, damit alle Staaten da irgendwie zustimmen können, sagt, naja, was ihr einrechnen könnt, das machen wir schon relativ breit. Das war in der Vergangenheit nicht so. Da gab es eine sehr klare Taxonomie, die kann man auch auf der NATO-Homepage nachlesen bei den Defense Expenditures. Aber das ist tatsächlich ein Risiko, dass man jetzt alles drunter schiebt. Es gibt noch ein zweites Risiko und das wirkt im Grunde genommen jetzt schon, nämlich auf einmal diskutieren wir die Frage, schaffen wir es denn, diese 3,5% auszugeben? Das heißt, wir diskutieren darüber, ob wir genug Geld aus dem Fenster rauswerfen können, ich sag's mal so, anstatt die Frage zu stellen, kriegen wir denn mehr Sicherheit dafür? Also ist das ein Investment in Sicherheit oder ist das einfach nur öffentliches Geld? Und das Risiko ist natürlich, weil wir jetzt so eine Prozentzahl haben, dass die Bundesregierung, der Verteidigungsminister und auch der Bundeskanzler daran gemessen werden, ob sie das Geld losgeworden sind und nicht an der Frage, haben wir dafür denn mehr Sicherheit bekommen?
Und bei diesem Geld können wir ja auch einfach nochmal eine Milliardenzahl dranhängen. Also wenn man davon ausgeht, 1% der deutschen Wirtschaftsleistung ist so 44, 45 Milliarden Euro derzeit bei unserem nicht vorhandenen Wachstum oder diesem Mini-Wachstum. 3,5% sind dann so um die 155 Milliarden Euro, wo Deutschland ja landen will im Jahr 2029. Das ist ja diese mittelfristige Finanzplanung, die jetzt auch Bundesfinanzminister Klingbeil vorgelegt hat. Und du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass es von der NATO ganz konkrete Berechnungen, Aufstellungen gibt für Fähigkeiten, ne, diese Capabilities, die die einzelnen NATO-Länder erfüllen müssen. Was ist das?
Na, die einzelnen Fähigkeiten, die die NATO-Staaten erfüllen müssen, das ist erstmal sozusagen die Aufgabenstellung in der Lage zu sein, einen Gegner in der Tiefe zu treffen, wie man das macht. Das ist einem dann erstmal selbst überlassen, aber natürlich stecken dahinter letztendlich dann immer militärische Systeme. Ne? Also da gibt es schon dann oftmals auch Lösungsvorschläge, ne? Also mit Raketen oder mit irgendwas anderem, was dahinter steht. Aber es ist letztendlich, wenn du so willst, ein Setzkasten, ein Baukasten, der aus dem Material besteht, und das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt über Fähigkeiten sprechen, dann ist das eben nicht nur Rüstung, sondern ist es auch Personal und die Fähigkeit, militärische Verbände zu führen letztendlich, also das auch zu organisieren. Ne? Also die Fähigkeit hat mindestens immer so drei Dimensionen, also eine organisatorische, eine menschliche Komponente und eine materielle Komponente. Und wenn wir jetzt über das Geld sprechen, dann müssen wir jetzt nochmal hin zurück, die 155 Milliarden, die sind nicht nur für Rüstung. Also wenn man das traditionell rechnet. Ich glaube,
das ist ein wichtiger Punkt, ne?
Genau. Also das meiste geht immer ins Personal hinein. Und wenn man jetzt mal, wir wissen ja ungefähr, wo die Bundeswehr rauskommen soll mit ihrer Personalgröße, dann kann man das ungefähr so extrapolieren. Und wenn man dann ein bisschen Mathe macht, dann kommt raus, dass der Rüstungshaushalt, der Rüstungsetat, der ein Unteretat des Gesamtverteidigungshaushaltes ist, aber trotzdem dann doch um das Vierfache im Verhältnis zum jetzigen steigen soll. Und das ist schon was, wo meine Kollegen und ich gesagt haben, wow, kriegen wir das wirklich hin? Also haben wir so viel Industrie eigentlich, die in der Lage ist, das auch alles, man sagt so schön, zu absorbieren, also auch sinnvoll umzusetzen, auch in der gebotenen Zeit. Denn die nationale Vorgabe ist ja, wir wollen bis 2029 kriegsfähig sein oder verteidigungsfähig sein, was nicht heißt, dass man alles haben muss, aber man muss schon mindestens mal so eine minimale Abschreckungsfähigkeit in Richtung Russland haben.
Wir sprechen gleich noch darüber, inwieweit die deutsche Industrie oder die Rüstungsindustrie in Europa dazu auch in der Lage ist. Ich wollte noch einmal auf die NATO kommen, auf die Pläne der NATO. Die Pläne, das hatten wir ja auch besprochen, als wir dieses Gespräch vorbereitet haben, hast du gesagt, unterscheiden sich dieses Mal sehr stark von allen anderen NATO-Plänen seit Ende des Kalten Kriegs. Wie unterscheiden sie sich?
Ja, das ist tatsächlich ein Novum. Wir haben es dieses Mal nicht mit einer, man sagt so schön, nicht mit einer fähigkeitsbasierten Planung, sondern mit einer bedrohungsbasierten Planung zu tun. Das heißt, man hat das erste Mal gesagt, okay, Russland ist das Hauptproblem, das wir sehen, und wir überlegen uns, wie würde Russland denn einen Krieg gegen die NATO führen, und dagegen verteidigen wir uns. Und das hat dazu geführt, dass man wirklich Verteidigungspläne aufgestellt hat, wie zuletzt im Kalten Krieg. Man muss sich vorstellen, seit Ende des Kalten Krieges hat man immer so geplant, dass man gesagt hat, naja, wir wissen nicht, was genau die Bedrohung ist, deswegen wollen wir in allen möglichen Szenarien einigermaßen gut aussehen. Das ist sozusagen der Capability-Ansatz. Beim Bedrohungsansatz sagt man, naja, wir haben eine klare Vorstellung oder eine einigermaßen klare Vorstellung davon, wie das ablaufen könnte, und planen in der Konsequenz sehr detailliert eigentlich aus, wie die NATO sich verteidigen soll, und üben das auch tatsächlich. Das heißt, man teilt ganz Osteuropa, wenn man es so plakativ sagen will, wieder in Gefechtsabschnitte oder Gefechtsstreifen ein, und die werden unterschiedlichen Verbänden zugeordnet, und die Verbände üben auch, das ist zumindest die Theorie, in diesen Gefechtsstreifen und in diesen Abschnitten, damit sie das Gelände kennen, in dem sie im Zweifelsfalle die NATO verteidigen sollen.
Das ist das, was nachher gemacht werden soll, worauf sich vorbereitet werden soll. Und wir sprechen ja auch vor allen Dingen, womit sie dann üben, also wie sie dann ausgerüstet sind. Da geht es ja um die genauen Anforderungen an alle NATO-Staaten und auch an Deutschland, an die Bundeswehr. Und diese Anforderungen im Detail veröffentlicht die NATO ja nicht, damit nicht Russland alle Infos auf dem Silbertablett geliefert bekommt. Aber einige Details, du hast schon mal das Wort Shoppingliste gesagt, einige Details dieser Shoppingliste sind bekannt. Welche sind das?
Ja, also der absolute No-Brainer, wenn man so will, also das völlig Unüberraschende, ist eigentlich die Flugabwehr und die Luftverteidigung. Da hat Europa ein Riesendefizit. Das wissen auch alle. Also man muss sich vorstellen, in der Verteidigungsplanung geht die NATO davon aus, dass in einer möglichen ersten Phase eines Krieges pro Tag hunderte russischer Raketen in Richtung NATO fliegen. Die müssen alle abgefangen werden. Und das ist halt einfach eine Riesenaufgabe, die man sich damit stellt. Und dann, auch wenig überraschend, gibt es einen anderen Schwerpunkt, der liegt im Bereich der Landkriegsführung. Da ist unheimlich viel nachzuholen. Wir bauen halt große Landstreitkräfte wieder auf, und die brauchen alles, was mit Fahrzeugen zu tun hat und so weiter und so fort. Dann gibt es so einen eher überraschenden oder versteckten Aspekt, den findet man in den meisten Zahlen nicht. Der ist aber eigentlich total zentral, gerade auch für die ganze Frage Kommandostruktur, nämlich die Digitalisierung der Streitkräfte. Ne? Das sieht man so in den meisten Zahlen nicht. Aber da geht eigentlich das meiste Geld zumindest in Deutschland rein. Wenn wir uns zurückerinnern, das Sondervermögen mit 100 Milliarden hatte einen Riesenposten, nämlich 20 Milliarden gehen in die Digitalisierung der Streitkräfte rein. Das sieht man dann nicht so einfach, weil die alle zerfallen. Wenn wir uns die Prioritätenliste der Bundeswehr angucken, dann steckt das aber überall, steckt im Grunde genommen die Digitalisierung drin, weil die kampfwertsteigernd im Grunde genommen ist. Ne? Also jeder Panzer, der mit einem anderen Panzer verbunden ist und mit dem sprechen kann, der kann viel besser und viel schneller operieren. Das ist im Grunde genommen die Idee. Also im Grunde genommen das Nervensystem der NATO steckt im Grunde genommen in dieser Digitalisierung drin. Hm.
Und du hast ja jetzt auch schon Prioritäten angesprochen und auch Raketenabwehr. Und wenn ich mich erinnere an vergangene Woche, an die Auftaktpressekonferenz vom NATO-Generalsekretär Mark Rutte, da hat er dann auch gesagt, es sei eine Verfünffachung der Luftverteidigung, Flugabwehr nötig, was jetzt die NATO angeht. Also da hat er dann schon so Zahlen auch genannt. Also es ist einfach wahnsinnig. Verfünffachung, finde ich, ist wirklich ein hohes Ziel. Und jetzt haben wir ja, was die Prioritäten für Deutschland angeht, eine Formulierung des Generalinspekteurs der Bundeswehr von Carsten Breuer, und zwar die prioritäre Bedarfsfestlegung zur Steigerung der Kriegstüchtigkeit. Da hat er so eine Zeichnung aufgemacht. Und was ist da bei dieser Zeichnung ganz oben? Also wie sieht es da aus mit der Priorität, mit den Prioritäten?
Ja, das muss man sich vorstellen wie so eine Pyramide. Und da steht ganz oben eben Luftverteidigung und Munition, natürlich auch das. Ne? Auch da sind wir noch nicht viel weiter, weil viel von dem, was wir haben zwar große Produktionskapazitäten jetzt aufgebaut, aber viel von der Munition geht halt erstmal in Richtung Ukraine. Und dann noch eine Abkürzung, DPS, das heißt Deep Precision Strike, also das, worüber viele jammern, dass wir es bekommen, nämlich die Fähigkeit mit Raketen dem Gegner sehr, sehr weit in der Tiefe seines eigenen Raumes eigentlich anzugreifen. Das ist ganz wichtig, weil man davon ausgehen muss, wir werden mit der Luftverteidigung gar nicht alle Raketen abfangen können, beziehungsweise Russland wird natürlich versuchen, uns wie alle anderen auch zu übersättigen mit seinen Raketen. Deswegen ist eine Überlegung zu sagen, wir greifen die Raketensysteme, aber auch die Kommandostellungen Russlands frühzeitig an, um eben die eigene Kriegsfähigkeit Russlands zu schwächen. Und das macht man eben mit langreichweitigen Raketen. Deswegen gehören diese beiden Aspekte, Flugabwehr und langreichweitige Raketen, tatsächlich zusammen.
Würde der Taurus, der Marschflugkörper Taurus, der viel besprochene mit seiner Reichweite, was ist das, von 650 Kilometer, würde der dazugehören?
Also in den jetzigen Planungen geht man deutlich darüber hinaus. In den neuesten Projekten, die jetzt aufgelegt werden, da will man Raketen entwickeln oder Lenkflugkörper, wie es richtigerweise heißt, dann kriege ich ja wieder Ärger, die eine Reichweite von 1000 bis 2000 Kilometern haben. Das ist auch nicht völlig absurd. Das gibt es im Grunde genommen schon, bloß die Europäer haben das noch nicht. Der Taurus würde dementsprechend eine kürzere Reichweite haben, es sei denn, man, ich sag's mal so, bohrt den auch noch auf. Aber das ist im Grunde genommen das Ziel, eine deutlich größere Reichweite und damit auch eine deutlich größere Handlungsfähigkeit und auch die Möglichkeit zu haben, den Gegner viel früher zu stoppen, bevor er sozusagen an meine Grenze drankommt. Denn das ist ein wesentlicher Unterschied, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal in anderen Aspekten drauf zu sprechen. Die Kriegführung der NATO zielt darauf ab, eben nicht in den Infanteriekampf zu gehen, sondern den Gegner weit, weit weg von einer Konfrontation auf der taktischen Ebene zu halten, soweit das irgendwie geht.
Und genau an diesem Punkt gab es ja bei dem NATO-Gipfel im vergangenen Jahr, bei dem Geburtstags-NATO-Gipfel in Washington, eine Überraschung, weil ja die USA angekündigt hatten, sie würden in Deutschland eben diese Raketen, Marschflugkörper mit den hohen Reichweiten stationieren, solange bis wir Europäer dann auch so weit sind mit der Entwicklung. Da hat es ja Tomahawk, ne, Marschflugkörper, steht da glaube ich in Rede. Da geht es ja um diesen ganzen Stationierungsteil, oder?
Genau, da geht es um diesen Stationierungsteil und da muss man auch sagen, weil wir hier über Rüstung sprechen, das ist halt jetzt nicht unsere eigene Rüstung, die haben wir an dem Punkt, wenn man so will, verschlafen oder wir haben uns auf die Amerikaner abgestützt, tun das jetzt auch weiterhin noch, aber daraus ergibt sich halt auch, also aus der Militärstrategie, die ich eben beschrieben habe, den Gegner weit wegzuhalten von den eigenen Grenzen, ergibt sich im Grunde genommen dann das Rüstungsprojekt, weit den Gegner frühzeitig aufzuhalten, und weil wir das eben mit eigenen Fähigkeiten zurzeit nicht können, hoffen wir, dass die Amerikaner ihre Systeme bereitstellen, um tatsächlich Russland gegenüber abschreckend zu wirken und zu sagen, versucht es gar nicht erst.
Du sagst hoffen, weil du einen Restzweifel hast, dass sich Donald Trump noch daran hält, was Joe Biden zugesagt hat.
Genau, das ist, glaube ich, relativ einfach. Also auch wenn wir jetzt sozusagen alle mit irgendwie einem halbwegs positiven Gefühl vom NATO-Gipfel zurückgekommen sind, hat ja die Überraschung oder die Frustration nicht lange auf sich warten lassen. Donald Trump oder die Regierung zumindest drohte damit, die Lieferung an die Ukraine zumindest umzuleiten oder anzuhalten. Also alles in allem schwebt über all dem eine große Unsicherheit. Und wenn diese Systeme nicht kommen, dann muss man einfach sagen, dann haben wir eine Lücke. Dann rückt sozusagen die Gefahr oder die Fähigkeit der Abschreckung, die rückt näher an uns ran, diese Gefahr, weil wir eben die Fähigkeit zur Abschreckung nicht haben.
Also an der Stelle sind wir in jedem Fall auf die USA angewiesen, wenn wir mal auf die deutsche Rüstungsindustrie schauen. Wo kann sie denn liefern? Wo ist sie gut?
Na, sie ist technologisch eigentlich in allen Bereichen gut. Und das gilt auch für viele europäische Unternehmen. Man muss sich, glaube ich, immer vor Augen führen, was ist die Messlatte? Wir rüsten nicht gegen die Amerikaner, das ist nicht sozusagen die Messlatte, was die können, sondern wir müssen in Anführungsstrichen besser sein, kriegstüchtig sein, um einen Krieg gegen Russland führen zu können. Und da muss man sagen, technologisch können wir ganz viel, aber in den Bereichen, die wir jetzt angesprochen haben, also ich sag mal alles, was mit Lenkflugkörpern zu tun hat, da fehlt uns einfach noch ein bisschen die industrielle Kapazität, um das schnell und in großer Masse einfach herstellen zu können. Das ist ähnlich bei der Munition. Da ist jetzt nicht, dass wir da irgendwas lernen müssten. Also man kann sagen, wenn man durch diese ganze Liste der Prioritäten des Generalinspekteurs, auch die etwas weiter unten sind, dann sind wir technologisch schon relativ weit. Wir haben einfach ein riesiges Produktionsloch, wenn man so will. Und es gibt ein paar Ausnahmen, glaube ich, das kann man so sagen. Oder da weiß ich es nicht genau, da kann ich es nicht genau beurteilen. Das ist insbesondere im Bereich der Cyberabwehr und der Cyberfähigkeiten. Das ist allgemein eines der bestgehütetsten Geheimnisse im militärischen Bereich, was der ein oder andere kann. Da geht es auch nicht um Quantitäten, sondern wesentlich um Qualitäten.
Jetzt ist das ja schon 3,5 Jahre her, dass Russland die Ukraine vollumfänglich überfallen hat. Und wir sprechen ja auch seit 3,5 Jahren darüber, dass die Europäer besser werden müssen und die europäische Rüstungsindustrie ihre Kapazitäten aufstocken muss. Zum jetzigen Zeitpunkt, hast du denn den Eindruck, das passiert?
Also wir sehen einige Lichtblicke. Das sind aber eher Leuchttürme und es ist keine Anhebung des Gesamtniveaus. Also wenn wir jetzt gucken, Unternehmen wie Diehl, aber auch MBDA, die sind alle gerade dabei aufzubauen. Auch Heckler und Koch baut neue Anlagen, Rheinmetall. Aber in der Breite ist es insbesondere noch nicht da. Und so wie ich das bislang höre, sind insbesondere bei den Zulieferern, also bei den kleinen mittelständischen Unternehmen, kommt das offensichtlich noch nicht ganz so an. Weil, das ist die alte Leier, das wird immer noch so bleiben, weil die Verträge noch nicht da sind. Also die Frage ist, wann können die Unternehmen anfangen zu investieren oder zu bauen? Dazu brauchen sie Verträge oder zumindest die Gewissheit, dass die Verträge kommen. Und da stehen wir zurzeit noch, ich will nicht sagen auf dem Schlauch, das sagen auch viele Unternehmen, es geht schon schneller als sonst. Aber die großen Summen, die jetzt angekündigt sind, die sind erstmal nur auf dem Papier da. Wir müssen jetzt erst noch warten, bis der Haushalt beschlossen wird. Und es gab keinen, ich sag mal, Fast Track, wo man hätte sagen können, gerade weil wir eine historische Entscheidung im Bereich der Verteidigungsausgaben durch die Verfassungsänderung gegeben haben, halten wir dieses Tempo eigentlich und machen auch, was wohl rechtlich möglich gewesen wäre, quasi eine Art Sonderhaushalt und fangen schon mal an, jetzt in den wesentlichen Bereichen das Geld in Anführungsstrichen auszugeben, indem wir den Unternehmen schon mal Verträge geben.
Das Verteidigungsministerium würde wahrscheinlich auf das vergangene Jahr verweisen und sagen, guckt mal, da haben wir annähernd 100 sogenannte 25 MIO-Vorlagen. Also das sind alles Aufträge über den Wert von 25 Millionen Euro, haben wir vorbereitet und durch den Bundestag gebracht. Das ist eine Zahl, die gab es, glaube ich, so in den vergangenen Jahrzehnten nicht. Mhm. Und das fußt halt noch auf dem 100 Milliarden Sondervermögen, was damals Olaf Scholz, die Ampelregierung, mit der Unterstützung der Opposition unter der Leitung von Friedrich Merz auf den Weg gebracht hat. Ist da nicht schon eine Beschleunigung? Ist da nicht was erkennbar?
Ja, ja, das ist schon erkennbar. Also da muss man auch fair bleiben. Das Beschaffungsamt, ich sage es jetzt mal so einfach, das heißt mittlerweile etwas komplizierter in Koblenz, hat sich da in seiner alten Gestalt, also in seiner alten Organisationsform, sich wirklich gestreckt und viel möglich gemacht. Aber der Blick zurück ist was anderes als der Blick nach vorne. Wenn wir jetzt nach vorne gucken und sagen, über den Daumen gepeilt steigert sich das Umsatzvolumen um das Drei- oder Vierfache und man würde jetzt sagen, analog dazu würden auch die 25 Millionen Vorlagen in der gleichen Anzahl steigen, dann wird wahrscheinlich das alte System von parlamentarischer Kontrolle, aber auch das Verteidigungsministerium und das BNBW, das Beschaffungsamt, das diese Sachen sozusagen vorbereiten muss, das wird wahrscheinlich so nicht mehr machbar sein. Und da ist die Frage sowohl an den Gesetzgeber, denn hier werden ja Gesetze umgesetzt, ob er da eine Möglichkeit sieht, Dinge anders zu machen in Zukunft. Also lässt man die 25 Millionen Vorlagen weg, erhöht man die, schafft man andere rechtliche Voraussetzungen, die einfach eine Beschleunigung möglich machen? Und sind auch die Parlamentarier dann bereit, ihre Kontrolle tatsächlich anders auszuüben? Eben nicht mehr viele Einzelprojekte, sondern wirklich zu sagen, wir versuchen die Kontrolle angemessen zu der historischen Zeit zu sagen, wir machen es entweder stichprobenmäßig oder nur noch große strategische Projekte, die mit Risiken behaftet sind. Denn viele Projekte sind gar nicht so risikoreich. Da ist, glaube ich, die Überlegung, wie macht man das in Zukunft? Weil auch das gehört quasi, wenn man so will, zur fortgesetzten Zeitenwende, dass das alte Modell so wahrscheinlich nicht mehr funktionieren kann, wenn man jetzt eine ganz neue Art von Rüstung zumindest in den Quantitäten eigentlich einziehen will.
Es gibt einen neuen Rüstungsstaatssekretär im Verteidigungsministerium. Es gibt einen zusätzlichen, einen dritten Staatssekretär. Das ist Jens Blödner. Das war in der Ampelzeit der außenpolitische Berater von Olaf Scholz. Und der ist jetzt der Rüstungsstaatssekretär im Verteidigungsministerium. Ist für dich diese Besetzung ein Zeichen dafür, dass die im Verteidigungsministerium was anders machen wollen?
Also wenn man es positiv deutet, dann kann man sagen, man versucht hier wirklich, sich zusätzliche Arbeits- und Entscheidungskraft herbeizuholen. Es hat viel Diskussionen und, wenn man ehrlich ist, auch viel negatives Feedback aus der Community gegeben, weil man sagt, naja, der kommt halt mit einer Vorbelastung eigentlich rein, weil gerade die osteuropäischen Partner ihn kritisch sehen. Ich bin immer erstmal dafür zu sagen, erstens, die Leute sind Profis, sie haben das gelernt, also geben wir den Leuten doch erstmal eine Zeit, erfolgreich zu sein oder aber empirisch zu scheitern und dann haben wir auch eine empirische Grundlage, um die Leute zu kritisieren. Aber klar ist, die Aufgabe, die der Verteidigungsminister hat und die er jetzt zum Teil dann auch weiter delegiert an den neuen Rüstungsstaatssekretär, die ist einzigartig. Also da liegt viel Last auf den Schultern des neuen Rüstungsstaatssekretärs. Und ich würde ihm erstmal auf alle Fälle Glück und Erfolg wünschen, denn sein Erfolg ist ein Erfolg für uns. Also ich kann nur hoffen, dass das gelingt.
Gucken wir noch auf eine Sache, die die Bundeswehr nicht wirklich im Lager hat und wo sich aber gezeigt hat bei dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass sie unglaublich wichtig ist, Drohnen. Drohnen sind nicht mehr wegzudenken, zumindest ohne Drohnen ist dieser Krieg, den wir da jetzt seit 3,5 Jahren sehen, nicht vorstellbar. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Bundeswehr? Was bedeutet das für die NATO?
Ja, also bei den Drohnen muss man erstmal unterscheiden. Es gibt ganz unterschiedliche Systeme, die unter diesen Begriff drunter fallen. Die meisten der Hörerinnen und Hörer werden die sogenannten First-Person-View- oder Kamikaze-Drohnen kennen, die im russisch-ukrainischen Krieg rumfliegen und die sogenannte Killzone ausmachen. Die kennt man gerade deswegen, weil sie ihre eigene Propaganda verbreiten. Ne? Fliegen immer mit einer Kamera und diese Bilder kann man auf Social Media halt unheimlich gut sehen. Dann gibt es die anderen Drohnen, das sind sowas wie zum Beispiel die Shahed-Drohnen, die ständig von Russland aus in ukrainische Städte reinfliegen, also für Terror genutzt werden. Und dann gibt es auch noch die ganz klassischen Aufklärungsdrohnen. Und alles das wird zurzeit zusammengemengt. Insgesamt kann man sagen, gerade was die kleineren Drohnen angeht, sind die europäischen Streitkräfte noch sehr zögerlich mit Blick auf die Frage, welche Rolle spielen die für uns eigentlich in Zukunft? Du hast recht, in der Ukraine haben diese Drohnen quasi zu einer taktischen Revolution geführt, also auf dem Gefechtsfeld direkt im Infanteriekampf. Aber weil eben die NATO sagt, wir wollen eigentlich einen völlig anderen Krieg kämpfen, spielen diese Drohnen zum jetzigen Zeitpunkt eben keine so übergeordnete Rolle. Das sehen wir auch daran, dass noch keine großen Bestellungen bislang ausgelöst worden sind. Und auch die Ukraine kämpft mit diesen Drohnen deswegen, nicht weil sie es will, sondern weil es eine Alternative gewesen ist, weil, wir erinnern uns zurück, 2022, 2023, sie die Artilleriemunition, die sie eigentlich haben wollte, von uns nicht bekommen hat. So und so kam es dazu, dass es eine taktische Revolution gegeben hat, gleichzeitig aber auf so einer operativen und strategischen Ebene der Krieg ja zum Stillstand gekommen ist und es quasi eine Art Rückschritt eigentlich gibt. Ne? Und da sagt die NATO, sorry, aber so wollen wir nicht kämpfen, wenn wir im Schützengraben enden in den Gefechten, dann haben wir vorher in unserer militärischen Strategie ganz, ganz viel falsch gemacht. Insbesondere das Kombinieren von Feuer und Bewegung und damit das Vermeiden, dass man sich von irgendjemandem festnageln lässt in einer bestimmten Stellung. Das ist das, was die NATO eigentlich immer versuchen würde zu vermeiden. Also tastet sich so schrittweise an diese Drohnenthematik ran, aber es ist noch kein, wie soll man sagen, noch kein Use Case, wie man so neudeutsch sagen würde, der so überzeugend ist.
Und das ist ja das, was du mit dem anderen Krieg der NATO meinst, also dass sie für einen anderen Krieg planen. Sie planen für den Krieg, um sich, wenn ich das mal so sagen darf, den Russen vom Hals zu halten, also möglichst auf weite Distanz.
Ganz genau. Und sie planen natürlich auch einen Abschreckungskrieg. Die gesamte Aufstellung ist viel, viel breiter. Man zoomt mit diesen Drohnenbildern, die die Menschen im Kopf haben und die wir auch gerade im öffentlichen Diskurs so überbordend haben, zoomen wir auf so eine ganz kleine taktische Ebene rein. Man muss sich ja fast schon fragen, ob die NATO-Planer irgendwie völlig schräg drauf sind, dass sie jetzt immer noch mit militärischer Hardware und Kampfpanzern planen, die doch eigentlich, wenn man jetzt dem öffentlichen Diskurs glauben möchte, dann sind die doch eigentlich schon wieder sozusagen obsolet geworden. Die braucht man nicht mehr. Man macht ab sofort alles mit Drohnen und KI. Das stimmt aber eben einfach nicht. Das ist zurzeit ein ziemlich starkes Verkaufsargument, was da von einigen Akteuren gemacht wird. Das kann ich auch total nachvollziehen. Aber es macht, glaube ich, Sinn, sich die Gesamtstrategie da nochmal anzugucken, wie wir uns verteidigen wollen. Und da kann man die Drohnen gut einsortieren als etwas, was eben nicht mehr wegzudenken ist, aber was eben alleine nicht Sicherheit herstellen wird.
Und um das jetzt nochmal abzuschließen mit der Produktion und mit der Rüstungsindustrie und wo Kapazitäten sind, da ist ja auch eine Entwicklung der vergangenen Monate, dass Deutschland und auch andere europäische Staaten verstärkt auf die Ukraine gucken und die Ukraine ja auch sagt, kommt zu uns, produziert bei uns, wir haben Kapazitäten. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul war ja diese Woche auch in der Ukraine und hatte erstmals Vertreter der deutschen Rüstungsindustrie dabei, also MBDA, Diehl oder auch von den Drohnen-Startups wie Quantum aus München. Ist das ein sinnvoller Weg? Also Friedrich Merz sagt dazu immer, er möchte gerne sozusagen more bang for your buck, also mehr Waffe fürs Geld bekommen und da glaubt er, dass er das in der Ukraine bekommen könnte. Ist das ein richtiger Gedanke deiner Ansicht nach?
Also es ist für all die Sachen, die die Ukraine jetzt schon herstellen kann, und das ist gar nicht so wenig, ist das sicherlich richtig. Woran liegt das? Also erstens ist der Arbeitslohn in der Ukraine relativ günstig. Also die Kaufkraft, die 1 Euro hat, ist in der Ukraine quasi 6 Euro, so ungefähr 4 bis 6 Euro. Wir haben auch weniger Regulierung, auch das gehört dazu. Das Land ist erstens im Krieg und zweitens nicht Teil der Europäischen Union. Das heißt also, hier fallen viele Dinge, über die unsere Industrie, die Teil der europäischen Regulierung ist, A und B nicht im Krieg ist, natürlich drüber klagt und sagt hier, REACH-Verordnung, also über Chemikalienverbringung und so, das macht uns das Leben schwer. Alle diese Belastungen oder diese Einschränkungen hat die Ukraine nicht. Und der dritte Punkt, der dazu kommt, ist der Innovationszwang. Ein Land im Krieg muss kreativ sein, vor allen Dingen dann, wenn es bei Ressourcen Schwächen hat, um sich tatsächlich wehren zu können. Alles das spricht dafür. Es gibt aber natürlich dann auch Grenzen. Also bestimmte Sachen stellt die Ukraine nicht her. Kampfflugzeuge zum Beispiel, Hubschrauber, solche Sachen. Ne? Aber im Bereich Flugkörper entwickeln sie ein eigenes System. In Klammern, ne? Also alle aufhorchen, die entwickeln eben nicht nur Drohnen und fliegen nicht nur Drohnen, sondern die bauen auch wieder klassische Raketen, die weit fliegen. Auch das gehört aus Sicht der Ukraine mit dazu. Also ich glaube, das kann ich jetzt einfach sagen, der Mix macht's. Das Wichtige ist, dass die Ukraine damit auch einen politischen Vorteil hat, nämlich wenn wir das Geld investieren, dann haben wir die Diskussion über was wir liefern eben tatsächlich nicht mehr.
zwei Sachen, die mir dazu noch einfallen, in der Ukraine zu produzieren. Das eine ist, du baust was auf und russische Drohnenraketen schießen es wieder zusammen. Und das andere ist Korruption. Ist ja weiterhin ein Thema in der Ukraine.
Absolut. Also das Korruptionsthema ist und bleibt eine große Schwierigkeit, auch wenn das, was ich höre, man dort Fortschritte macht und das Land sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, gibt es immer wieder Rückschläge in dem Zusammenhang. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil wir auch in Deutschland da ja eine sehr, wie soll man sagen, sehr gefärbte Diskussion in der Vergangenheit gehabt haben. Bei den Quellen bin ich da sehr, sehr vorsichtig zu sagen, okay, das stimmt und das stimmt nicht. Aber das muss man einfach unterstellen, dass da man weiterhin aufpassen muss. Und das andere ist ganz objektiv so, das, was man an Kapazitäten aufbaut, natürlich automatisch bedroht ist. Deswegen gibt es so einen direkten Zusammenhang zwischen dem Aufbau der Produktion und dem Aufbau weiterer Luftverteidigungskapazitäten. Das heißt also, das, was man da aufbaut, muss man gleichzeitig schützen. Und da haben wir so einen gewissen Teufelskreislauf, dass man natürlich dann wieder mehr von den Sachen, die wir eigentlich bei uns bräuchten, sich überlegen muss, können wir die noch zur Verfügung stellen, um diese Produktionskapazitäten zu schützen. Oder aber sagt man da, vielleicht ist es doch sicherer, das dann weiter weg und außerhalb der Reichweite der russischen Flugkörper zu bringen.
Und eine allerletzte Frage, du hattest das gerade schon mal angedeutet. Für wie bedeutsam hältst du jetzt eigentlich die Entscheidung in Washington von Trumps Team, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu reduzieren?
Ja, das hat eine große Aufregung gemacht, weil ich glaube, alle sehr sehr nervös sind und man, glaube ich, mittlerweile auch die Hakenschläge von Trump vielleicht auch überinterpretiert. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Amerikaner Waffen umdelegieren. Das kann man sozusagen als positiv verbuchen im Sinne von keep calm and carry on. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass die Begründung, die da teilweise geliefert worden ist, dass das sozusagen essentielle Warfighting Capabilities, also Kriegsführungskapazitäten der Amerikaner sind, auf die man nicht verzichten kann. Hier geht es teilweise um Technologie der 1960er Jahre, dass die im Jahr 2025 jetzt so kriegsentscheidend ist. Das ist schon interessant, die Aussage. Wahrscheinlich steht da drüber, dass Teile im Verteidigungsministerium ihren eigenen Plan gemacht haben und es keine Chefsache für Donald Trump ist, zum jetzigen Zeitpunkt die Ukraine massiv zu unterstützen, so wie es das für Biden gewesen ist.
Christian, hab ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und wie immer für dein Wissen.
Sehr gerne. Ich danke dir für die Gelegenheit.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, danke für diese erhellenden Einblicke, Anna. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich
Anna Engelke
und Stefan Niemann.
Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen haben wir ein Thema am Wickel, das uns fast alle angeht. Denn Krankenkassendaten zeigen, immer mehr Menschen fühlen sich häufig gestresst. Und chronischer Stress ist ein Risikofaktor für viele psychische und körperliche Erkrankungen. Was also muss passieren? Das klären wir in der Folge Stress lass nach. Außerdem erzählen wir, warum Männer und Frauen unterschiedlich auf Stress reagieren. Und ihr könnt hören, wie mein Gehirn im Selbstversuch beim Rechentest in einem Stressforschungslabor versagt. Ich sage nur so viel, ein einigermaßen unangenehmer Moment. Den Synapsen-Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo ihr Podcasts hört.